Nach Ihrer Meinung ist ja der eben angesprochene Diskurs über das Prekariat zunehmend von Rassifizierung und Vergeschlechtlichung getragen. Vielleicht können Sie das mal etwas genauer ausführen.
Ja, der Begriff zunächst einmal White Trash kommt aus dem angloamerikanischen Raum und bezeichnet arme Weiße, allerdings in bestimmter Weise nicht nur den ökonomischen Status, sondern es ist auch verbunden mit bestimmten Stereotypen über die Lebensweise. Also in besonders verächtlicher Weise wird über diese Gruppe gedacht und deswegen wird sie auch als Trash, Englisch für Müll, also weißer Müll, bezeichnet. Und dieser Diskurs über diese Gruppe und die Bezeichnung hat auch zunehmend Eingang gefunden in deutsche Medien vorwiegend, die also eben dieses, was Sie schon angesprochen haben, das Prekariat, diese neue Unterschicht, als White Trash bezeichnen. Und für mich, ich komme aus der kritischen Weißseinsforschung, ist das sehr interessant, weil hier eigentlich eine Gruppe bezeichnet wird als rassisch, nämlich white, sie werden als weiß markiert, in einer Gesellschaft, in der Weißsein die Norm ist und insofern eigentlich Weißsein für bestimmte Menschen als selbstverständlich vorausgesetzt wird.
Genau, das wollte ich gerade nachfragen. Also der Begriff kommt ja aus dem amerikanischen Kontext, ja. In dem ja dieser Schwarz-Weiß-Konflikt viel stärker ausgeprägt war. Kann man das dann so ohne weiteres auf Deutschland übertragen?
Ich denke schon, ist übertragen vielleicht nicht so sehr. Allerdings denke ich, dass es hier eine ganz eigene Dynamik entwickelt. Und zwar auf dem Hintergrund der Tatsache, dass Deutschland ein postkoloniales Land ist, also eine ehemalige Kolonialnation war 30 Jahre lang. Und dass sich in dieser Zeit bis 1918 bestimmte Diskurse ausgebildet haben, die bis heute, sagen wir, von dieser Forschungsrichtung ihre Echos auch in die Gegenwart werfen. Und dazu gehört die Vorstellung, dass es verschiedene Menschenrassen gibt. Es ist ein schreckliches Wort. Also ich kann das natürlich jetzt nur so am Telefon in Anführungszeichen natürlich setzen. Aber es geht davon aus, dass es diese Idee, dass es Menschenrassen gibt und es Weiße gibt und Schwarze gibt, aus dieser Kolonialzeit sich gehalten hat und eben nicht pünktlich im Jahr 1945 aus den Köpfen der Menschen verschwand.
Also ist, gerade wenn man ja Deutschland vielleicht gar nicht als typische Kolonialmacht so im Hinterkopf hat, bringt also dieser postkoloniale Blick, der Blickwinkel auf jeden Fall eine ganz neue Dimension. Vielleicht können Sie die nochmal ausführen, diese Dichotomie, die sich da aufmacht, im Denken.
Also in der Zeit des deutschen Kolonialismus wurde Rasse als zentrale Ordnungskategorie von sozialen Beziehungen eingeführt. Das heißt, es wurde sehr stark in dieser Zeit auch das Weißsein dezidiert artikuliert, was dann verschmolzen wurde mit Deutschsein. Also wenn jemand sagte, ich bin deutsch, war automatisch damit mitgesagt, ich bin weiß. Und diese Vorstellung ist eine hochaktuelle. Denn um Ihnen ein Beispiel zu geben, wenn ich Ihnen jetzt von meiner Nachbarin erzähle, dass sie jeden Tag die Treppe putzt, dann wissen Sie, dass meine Nachbarin eine Weiße ist, weil ich es nicht sage. Ja, das ist sozusagen das Kennzeichen der Norm, dass ich es gar nicht ausführen muss, dass ich es gar nicht benennen muss, während jede schwarze Person in Deutschland wird ständig und immer markiert als nicht weiß, als schwarz oder manche benutzen auch den Begriff farbig. Und das ist ein Erbe des Kolonialismus. Und auch eben die Vorstellung, dass es in der Tat und zwischen Menschen Unterschiede gibt, die biologischer Natur sind. Das heißt, die nicht durch gar nichts, durch keinen sozialen Prozess verändert werden können. Und das ist das Schlimme mit diesen Diskursen um das Prekariat, dass zunehmend die Behauptung aufgestellt wird, dass diese Menschen etwas in sich haben, eine bestimmte Haltung, eine bestimmte charakterliche Eigenschaft, die ihnen als unverlierbar zugeschrieben wird. Und das ist Rassifizierung.
Okay, White Trash ist ja vor allem auch ein Medienbegriff. Wie sehen Sie denn die mediale Inszenierung der weißen Unterschicht?
Also ich habe mich in meiner Forschung eigentlich weniger mit, sagen wir mal, Trivialmedien befasst, sondern mit solchen, die für sich beanspruchen, wissenschaftlich, kritisch aufgeschlossen zu sein, und habe da Erschreckendes gefunden. Es werden Bilder zum Beispiel dort gezeigt, nur ein Beispiel in einer Ausgabe des Heftes Geowissen wird ein Foto gezeigt von zwei armen Menschen, die also wirklich, ja, es ist eine verwahrloste Umgebung in der Tat. Und das wird verbunden mit bestimmten Eigenschaften. Da wird gesagt, also unter dem Schlagwort Todsünde, sie repräsentieren Gleichgültigkeit und diese Menschen seien innerlich verwahrlost, seelisch erkaltet und unempfänglich für Signale jeglicher Art.
Okay, und das kritisieren Sie, dass oft in Medien auch die Assoziierung mit materieller Armut dann auch direkt auch auf den Geist übertragen wird.
Ja, und vor allen Dingen als diese Abstumpfung ist vermeintlich unumkehrbar. Das heißt, der Sozialstaat könnte also Mittel da rein pumpen, noch und noch. Diese Menschen sind Abfall. Sie sind, und was macht man mit Müll? Man wirft ihn weg. Und genau das wird inszeniert. Und schlimmer noch, muss ich sagen, auch in der Wissenschaft, die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die 2006 herauskam, spricht vom abgehängten Prekariat. Und für mich kommt dieses Bild dann auch hoch, also wie ein Zug. Der Zug fährt weg und ein Waggon steht, bleibt zurück auf dem Gleis, ist abgehängt und der Zug kommt nicht zurück. Und das ist sozusagen eine Essentialisierung von gesellschaftlichen Unterschieden, die ökonomisch durch den Kapitalismus geprägt sind. Und nun wird behauptet, ja, da ist nichts mehr zu machen.
Genau, die Verantwortung wird dann also abgeschoben. Aber in Ihrem Vortrag heute Abend geht es ja nicht nur um die tatsächliche Unterschicht, sondern auch um die gesellschaftliche Mitte. Da ist also die These von der Prekarisierung der gesellschaftlichen Mitte. Wie wird dann Ihrer Meinung nach die gesellschaftliche Mitte in Zukunft aussehen?
Ja, nicht anders, als sie jetzt schon aussieht. Dieser ganze Hype, der gemacht wird, insbesondere in Zeitungen wie Welt oder Die Zeit, eine furchtbare Sorge sich dort ausbreitet, was also mit gut qualifizierten Hochschulabsolventen passiert, die also hochmotiviert und erwerbslos durch die Gegend stapfen, von einem Praktikum ins nächste. Und da ist jetzt glücklicherweise eine Studie publiziert worden vor, ich glaube, 2 Monaten, der Hans-Böckler-Stiftung, die sagen, es ist Quatsch. 93% aller Studienabsolventinnen und Absolventen finden ein Jahr nach Ende des Studiums eine Arbeit. Entweder selbstständig oder im Angestelltenverhältnis, aber es gibt überhaupt keinen Grund, von einem Bröckeln der Mitte zu sprechen. Das ist nur ein Hype der Medien. Da, wo wirklich die Armut wächst, das ist von unten nach oben. Also diejenigen, die vielleicht vor ein paar Jahren noch so als angelernte Arbeiter oder einfache Facharbeiter, die sind viel mehr bedroht von der Prekarisierung. Die Mitte ist, wenn man sich die Zahlen anguckt, sehr stabil.